Yeah. Enter the Ghosts, also es könnte den Anschein haben, als würde ich zu Beginn selber einen Geist einladen, nämlich Günther Anders. Im Jahr 1956 veröffentlichte der Philosoph Günther Anders ein zweibändiges Werk, dessen Titel bereits die These von der Antiquiertheit des Menschen verkündete. Von einem Impetus getrieben, den man nicht ohne Empathie humanistisch nennen könnte, setzte Anders hier der Heraufkunft einer Moderne literarischen Widerstand entgegen, mit der er den Untergang eben dieses Menschen besiegelt sah. Dieser Untergang, so lautete Anders' Diagnose, resultiere aus einer allgegenwärtig gewordenen Technokratie. Sie habe jede Regung menschlichen Lebens normiert und standardisiert, den Einzelnen zum bloßen Exemplar einer Maschinerie gemacht, die immer nur ein und dasselbe unendlich wiederholt und multipliziert. Auf diese Weise verschwindet nicht nur der Einzelne, sondern auch die Welt. Die Welt, so erklärt Anders, ist selbst zu einem Phantom geworden, das sich nur mehr aus Matrizen reproduziert. Es handelt sich um eine Reproduktion, deren gespenstische Entwirklichung, deren technokratische Vervielfachung alle Mikrologien des Lebens erfasst habe. Das Ereignis nicht weniger als die Seele, das Innen nicht weniger als das Außen. Matrizen, so schreibt Anders, prägen nach zwei Seiten. Ich zitiere: Erstens prägen sie die wirklichen Ereignisse, die nun von vornherein als Reproduktionsunterlagen stattfinden, da ihnen soziale Realität erst als Reproduzierte zukommt, da sie wirklich erst werden als Reproduzierte. Und zweitens prägt dieses Wirkliche nun seinerseits, Klammer, als Tochtermatrize, die Seelen der Konsumenten. Zitat Ende. Wenn ich hier auf Günther Anders zurückkomme, so keineswegs, weil ich teilen würde, was man heute den tiefen Kulturpessimismus nennen könnte, der aus seinen Analysen spricht. Mitunter fühlt man sich bei deren Lektüre sogar schon an einen anderen konservativen Autor erinnert, nämlich an Jean Baudrillard und dessen Begriffe einer Hyperrealität. Wie böse Zungen behaupten, stellt der Titel einer Antiquiertheit des Menschen denn auch die einzig wahre Behauptung dar, die das ganze Buch enthalte. Tatsächlich sei die Kategorie des Menschen längst veraltet oder antiquiert. Und tatsächlich müsse das Denken deshalb in jener Lehre einsetzen, die dieser Mensch hinterließ. Es werde sich um ein Denken handeln müssen, das diesen Menschen nicht länger zu einer Referenz erhebt, sondern ihn seinerseits aus Techniken der Macht, der Disziplinierung und Kontrolle auftauchen sieht, die unter bestimmten Bedingungen zugleich sein Verschwinden in Szene setzen. Doch soll hier nicht ein erneutes Mal die Diskussion über den Status geführt werden, der diesem Menschen zukommt. Wie ich denke, ist dieser Streit entschieden. Mehr und zugleich weniger als eine Illusion dürfte dieser Mensch selbst Resultat, Effekt oder Niederschrift von Techniken und Mächten gewesen sein, die ihn erst hervorgebracht hatten. Kreatur, die ihre Kreation einem Kreator verdankte, der auf den Namen Gottes hören sollte, konnte sie den Tod dieses Gottes nicht überleben. Mit dem Kreator wurde auch die Kreatur hinfällig, vollzog ihr Tod dem ihres Schöpfers nur nach. Wenn ich hier dennoch an das Buch von Günther Anders erinnere, dann, weil es diesen Begriff der Matrize einführt, der auch weiterhin von Interesse sein dürfte. Und nicht erst, seitdem man uns den Film Matrix in einer dreifachen Reprise erleben ließ. Denn was ist eine Matrize? Verkürzt gesagt stellt sie in verschiedenen Techniken und Technologien so etwas wie eine negative Form dar. So in der Gusstechnik oder bei der Herstellung von Schallplatten. Im Schriftsatz ist sie eine Hohlform, die eine sogenannte Patrize in sich aufnimmt. In dieser Opposition von Mater und Pater, Mutter und Vater, dürfte sich insofern nicht nur eine gewisse Geschlechterdifferenz, sondern eine ganze Familienszene ankündigen, die sich in dieser Matrize ebenso niederschreibt wie wiederholt. Mit der Matrize jedenfalls, darauf kommt es mir zunächst an, wird nicht weniger aufgerufen als ein ganzes Szenario der Produktion, der Reproduktion und Vervielfachung von Texten, mithin von Differenzen. Allerdings handelt es sich dabei um eine Textualität, die sich der Matrize bereits eingetragen haben muss, um sich vervielfachen zu können. Und dies stellt immerhin vor einige Probleme. Schauen wir nämlich genauer hin, so gibt sich in der Matrix, Matrikel und dann auch Exmatrikulation zunächst die lateinische Mutter zu erkennen, jene Mater, der dann auch die Materie und ein bestimmter Materialismus ihre metaphysische Karriere verdankt haben. In anderen Worten, die Matrix, in der sich dieser Materialismus konfigurierte, ist zunächst ein genealogischer Begriff. Abgeleitet von der griechischen Meter zeichnet er Abstammungsverhältnisse nach, die eine gewisse matrilineare Logik kaum verhehlen können. So bezeichnet die lateinische Matricula einen Stamm, der im Übrigen nicht nur die Sterblichen umfasste. Historisch geht diese Matricula auf das Metroon in Athen zurück, auf jene Mater Theon, jene Mutter der Götter also, in deren Athener Tempel wohl nicht zufällig auch das Staatsarchiv aufbewahrt wurde. Was trägt all dies zum Verständnis der Matrix und der Matrizen bei? Und was zur Analyse jener Matrizen, in denen Günther Anders ein Veralten des Menschen diagnostizierte? Nun, festzuhalten dürfte sein, in jeder dieser Matrizes oder Matrizen wiederholt sich zumindest eine Schriftszene. Zwar sieht alles so aus, als ginge es zunächst nur um die Beziehungen zwischen einer Reproduktion und ihrem Original. Zunächst scheint man es mit einer Mütterlichkeit oder Materialität zu tun zu haben, die als Ursprung einer ganzen Genealogie erscheint. Sie stattet ihre Abkömmlinge mit Matrikeln aus, mit Namen, Adressen oder Kennziffern, die dann in einer Stammrolle niedergeschrieben sind. Tatsächlich ist eine Matrikel nichts anderes als eine solche Stammrolle, ein öffentliches Verzeichnis nämlich, in dem Herkunft und Zugehörigkeit ausgewiesen sind. Die im Jahr 1088 gegründete Universität von Bologna, die älteste Europas, versammelte sich nicht von ungefähr unter dem Programmwort Alma Mater Studiorum, nährende Mutter der Studien zu sein. Wer immer in sie eintrat, sollte von mütterlicher Fürsorge umgeben sein, sollte an die Quellen eines Wissens gelangen können, das aufzunehmen ihm ein mütterlicher Raum Schutz und Geborgenheit bot. Noch heute bescheinigt eine Matrikelnummer seinem Inhaber oder seiner Inhaber oder ihrer Inhaberin, einem solchen Raum anzugehören. Diese Nummer platziert die Immatrikulierten in der Ordnung einer Matrix, die ihnen das Versprechen gibt, freigebig Wissen zu spenden. Umso fragwürdiger aber wird deshalb der Begriff eines Textes, in dem sich dieses Wissen herstellen und tradieren würde. Um zur Matrix werden zu können, muss sich dieser Text schon in sie eingeschrieben haben. Nur so kann sie als Matrixstruktur sein, die sich in Matrikeln niederschlagen würde. Es müsste sich also um einen Text handeln, der dem Raum der Alma Mater umso weniger angehört, als er diesen Raum selbst erst eröffnet. Er hat sich in ihr eingeprägt, um das Spiel einer Vervielfältigung und Übermittlung eröffnen zu können, in dem dieser Raum seine akademische Bestimmung sucht. Dieser Text müsste ihm eingelassen sein, noch vor jeder Genealogie eines Ursprungs, vor jedem ungeteilten Anfang, von dem ein Wissen seinen Ausgang nehmen könnte, und nicht weniger auch vor jeder Autorität, an die es appellieren könnte, um seine originäre Abkunft unter Beweis zu stellen. Oder, um bereits anzudeuten, worauf meine Überlegungen abzielen, dieser Text hätte den Rahmen der Alma Mater ebenso vorgezeichnet, wie er ihr entzogen bleibt. Er besäße nicht einfach den exterioren Status eines Außen, das dem Innen entgegengesetzt wäre, viel eher würde er sich in jeder Matrix und jeder Matrikel auf Abstand zu sich halten. Er beschriebe eine Art Intervall, das die Mütterlichkeit selbst auf Abstand zu sich selbst hielte und insofern, zumindest in gewisser Hinsicht, seinerseits immer schon exmatrikuliert wäre. Die weibliche Ordnung der Matrize wäre dann ebenso wenig ein erstes wie die Patrize, die aus ihr gewonnen werden mag. Die gesamte Opposition von Original und Reproduktion ginge ihrerseits aus einer Textualität hervor, die sich weder, zumindest wird darin die Frage bestehen, in dem einen noch dem anderen Element, weder auf der Seite der Mutter noch der des Vaters ansiedeln lässt. Sie macht vielmehr beide selbst erst unterscheidbar, indem sie sie durchquert, strukturiert und unter Umständen sogar reißen oder ausfransen lässt. Solche Risse werden im Übrigen von erheblicher Bedeutung auch dort sein, wo von der Matrix, der Matrikel und der Exmatrikulation die Rede ist. Denn davon ist viel die Rede, gerade hier an dieser Hochschule und unter Bedingungen, die weithin bekannt sind. Es geht um Techniken einer Disziplinierung, die ebenso ökonomische wie ordnungspolitische Dimensionen aufweist. Ökonomische, soweit zum Studium nur zugelassen werden soll, wer dafür zu zahlen, in der Lage oder auch nur willens ist. Und ordnungspolitische, soweit dieses Regime ökonomisch definierter Zugangsbedingungen zur Alma Mater vor allem anderen in jenes andere Regime einführen soll, mit dem mächtige Interessen eine Unterwerfung aller Institutionen des Wissens unter das Diktat einer Maximierung von Mehrwert betreiben. Dabei gehört es allerdings zur Ironie des Geschehens, dass sich dieses Prozedere ein erneutes Mal mit dem Namen Bologna verbunden hat, mit jenem Ort, der die Alma Mater einst zum Programmwort einer europäischen Universitas hatte werden lassen. Der freigebig sprudelnde Quell allen Wissens, der fürsorglich umhegte Raum seiner Aufnahme, erweisen sich als Ursprungsphantasma, das nunmehr unter dem Namen Bologna nicht weniger gewaltsam durchgestrichen wird. Immerhin scheinen insofern die neuen Bedingungen eines Bologna-Studiums, die sich unter Zielvorgaben von Bachelor- und Masterabschlüssen formieren, alles ins Recht zu setzen, was Günther Anders einst gegen die Matrix und die Matrizen vorgetragen hatte. Ein Studium, das sich einst offenen Horizonten der Forschung und einer vorbehaltlosen Durcharbeitung von Problemen verschreiben wollte, wird nun rigoros in ein Ordo kalkulierter Lernschritte zerfällt, die bis ins Einzelne evaluierbar sein sollen. Mit der Einführung von Credit Points mutiert dieses Regime zu einer Ökonomie, die sich eine eigene Währung geschaffen hat. In Akkreditierungsagenturen, deren Kontrolle einer anti-inflationären Finanzpolitik gleichkommt, findet sie gleichsam ihre Notenbanken. Und wie im Computerspiel, das die zirkulierenden Credits zum Ranking erzielter Erfolge verrechnet, werden verausgabte Leistung und eingezogener Ertrag ebenso zu Highscores verdichtet, wie sich in Studiengebühren der Preis beziffern lässt, der für den Eintritt in ein solches Spiel zu entrichten ist. Sich in diese Matrix einzulassen, verlangt allerdings nicht weniger als Geschmeidigkeit und Geschäftssinn. Mehr noch, es verlangt die Bereitschaft, sich Techniken der Kontrolle und Selbstkontrolle zur zweiten Natur zu machen, wie sie jedem Kunden abverlangt werden, der einen Markt aufsucht. Minutiös prüft er die Qualität der Angebote, um sie auf die Leistung hin zu taxieren, die er bei ihrem Erwerb zu erbringen hat. Zielvorgaben in Seminaren werden dabei ebenso evaluiert wie der Aufwand, mit dem anschauliche Beispiele präsentiert, Lockerungsübungen durchlaufen und durch spielerische Einlagen oder durch die Einführung von PowerPoint-Applikationen forciert werden. Solche Techniken ersetzen dann das Wissen und vor allem das Denken durch jenen Drill von Reiz-Reaktionsschemata, mit dem Wissen zum Katalog abrufbarer Stichworte regrediert. Überraschende Wendungen, die einem Seminar unverhoffte oder unvorhersehbare Perspektiven eröffnen könnten, werden unter solchen Umständen als Verletzung von Vorgaben inkriminierbar, die Gegenstand eines Vertrages waren. Legte der die Beziehung von Leistung und zu erreichendem Ziel fest, so stört ihn jedes Ereignis, das spontan oder kreativ zu nennen wäre, indem es die Kunden und das Gesetz der Äquivalenz überfordert, unter dem sie angetreten war. Und all dies könnte immerhin bestätigen, wovon vorhin bei Günther Anders die Rede gewesen war. Ereignisse finden nur noch als Reproduktionsunterlagen einer Matrize statt, die sie erst als Reproduzierte auch wirklich macht. Und dies prägt nicht weniger die Mentalität jener, die diese Matrize als deren Kunden und Konsumenten ihrerseits reproduzieren. Aber geht es deshalb nur um ökonomische, ordnungspolitische oder juristische Konflikte? Zwar brechen sie gegenwärtig unübersehbar zwischen der Matrix und Techniken einer Exmatrikulation auf, mit denen diese Matrix ihre inneren und äußeren Grenzen zu sichern sucht. Wer sich diesen Grenzsicherungen nämlich nicht unterwirft, wird aus der Matrikel gestrichen. Er verliert mit der Matrikelnummer auch den Nachweis seiner Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Wissenden. Er wurde von der Quelle abgeschnitten, an der sich dieses Wissen ausweisen könnte. Und insofern sind die ökonomischen, ordnungspolitischen und juristischen Konflikte drängend und verlangen nach deutlichen Parteinahmen. Doch dürfen sie ihrerseits nur Epiphänomene von Verschiebungen sein, die den ökonomischen, ordnungspolitischen und juristischen Konflikten vorangehen. Was sich in ihnen abzeichnet, ist nicht weniger als die Frage nach der Universitas. Es geht um die Horizonte jener Alma Mater, die einst den Raum vorzeichnen sollte, an dem sich das Wissen generieren, empfangen und tradieren sollte. Und damit um die Frage nach dem Ort dieser Hervorbringung, dieses Empfangens und dieser Tradition. Als mütterlich gedacht zeigte sich nämlich ebenso unabweisbar, dass dieser Ort bereits von einem Text durchquert sein musste, der sich in ihr eingeschrieben hat, um sie als Matrix zu strukturieren. Und würde einem nun daran liegen, in der familiären Szene zu verbleiben, die sich hier abzeichnet, so läge nichts näher, als an das Gesetz des Vaters, den Namen des Vaters zu appellieren. Dieses Gesetz, dieser Name, würde der Matrix nicht nur jene Zäsuren einschreiben, die sie auf Abstand sich selbst gegenüber verhält. Es würde nicht nur eine Struktur generieren, die sich in Matrikel partikularisiert und verteilt. Mehr noch trüge dieses Gesetz, dieser Name, den Status eines Signifikanten, der transzendentalen Rang hätte. Denn er würde die Zirkulation und Wiederaneignung der in Umlauf gesetzten Matrikel erlauben. Was sich als Text teilt, verbliebe so in einem Kreislauf, der eine bestimmte Gemeinschaft zugleich in eine Ökonomie des Wissens und der Wissenden zurückholen würde, die der Slang dann Scientific Community nennt. Inwiefern eine Alma Mater nach diesem Namen, nach diesem Gesetz verlangt, soll hier nicht näher diskutiert werden. Hier muss der Hinweis genügen, dass dieser Name und dieses Gesetz selbst keine Souveränität beanspruchen können, setzt man denn voraus, dass jede Souveränität eine Unteilbarkeit unterstellt. Vielmehr können sie ihrerseits nur geteilte sein und dies unterminiert jede Idee eines transzendentalen Signifikanten und wäre es der des Vaters. Wenn es denn, so sagt Jacques Derrida in einem Lacan gewidmeten Text, ich zitiere, eine und nur eine Dekonstruktion und eine These der Dekonstruktion gäbe, sie würde die Teilbarkeit behaupten, die Differenz als Teilbarkeit. Ein nur scheinbares Paradox. Weil es kein unteilbares Element oder keinen einfachen Ursprung gibt, ist die Analyse unendlich. Die Teilbarkeit die Zerlegbarkeit und damit die Unmöglichkeit, eine Analyse anzuhalten, sowie die Notwendigkeit, die Möglichkeit dieser Indefinitheit zu denken, das wäre vielleicht, wenn man darauf Wert legte, die Wahrheit ohne Wahrheit dieser Dekonstruktion. All dies nun würde die Matrix an jedem ihrer Plätze durchqueren, um sie in Frage zu stellen. Formulierungen wie die einer Wahrheit ohne Wahrheit vertiefen offenbar ins Unabsehbare, was in der Frage nach einer Exmatrikulation des Textes bereits anklang. Diese Wahrheit ohne Wahrheit, dieses Wissen ohne Wissen um dieses Wissen, dieses Auftauchen einer Frage aus einer Indefinitheit, aus der Unbestimmbarkeit und Unabschließbarkeit von Teilungen gleichermaßen, würde nicht nur die Alma Mater heimsuchen. Es würde alle Techniken erschüttern, mit denen sich der Text von einem väterlichen Gesetz, von einer väterlichen Inschrift hier ordnen und wieder aneignen lassen würde. Und damit steht nicht weniger auf dem Spiel als die ganze familiale Anordnung, in der die Alma Mater gedacht werden sollte. Fragwürdig wird die Logik der Matrizen selbst und nicht weniger problematisch das Stammbuch, dessen Matrikularität eine ganze Genealogie beglaubigter Herkünfte und Abkünfte verzeichnen sollte. Denn wie sollte sich diese Wahrheit ohne Wahrheit, wie dieses Wissen, das aus einem Entzug seiner selbst hervorgeht, seinerseits noch textuell ordnen lassen? Wie könnte es sich jener Differenz entziehen, die jeden Text durchquert und einer unendlichen Analyse aussetzt? Diese Unabsehbarkeit und Unendlichkeit kündigen nicht weniger als eine Frage der Zeit an. Denn wo die Analyse virtuell unendlich ist, lässt sie sich nicht in Zeiteinheiten verrechnen, deren Effizienz sich evaluieren und deren Ökonomie sich kalkulieren ließe. Der Text des Wissens taucht seinerseits aus einer Zeit erst auf, die jedem ökonomischen Kalkül entgeht. Er lässt sich in keiner Genealogie festschreiben, in keinem Archiv definitiv ordnen. Nicht nur, dass die Texte sich unablässig teilen und zu immer neuen und anderen Lektüren einladen, mehr noch, jede Lektüre ordnet diese Archive virtuell neu, gruppiert sie um, bringt zur Sprache, was ihre verschwiegene Voraussetzung ist. Und nicht weniger verändert diese Lektüre alle Dispositionen, die das Kommende betreffen und im Begriff einer Zukunft ja nur unzureichend gefasst werden können. Nirgends wird die Lektüre also auf einen einfachen Ursprung treffen und ebenso wenig wird sie deshalb einen einfachen Begriff von Gegenwart unterstellen können. Zu lesen, zu schreiben, das heißt, in einen Diskurs mit Toten einzutreten, der jede einfache Gegenwart bereits gesprengt hat. Das heißt ebenso, an eine Zukunft zu appellieren, die jeden Horizont einer Gegenwart bereits unterbrochen und ihrerseits virtualisiert hat. Die Konflikte, die heute um die Idee dieser Alma Mater ausgetragen werden, stellen sich deshalb nicht zufällig als Konflikte um die Zeit heraus. Regelstudienzeiten, ein rigides Ordo der Semesterwochenstunden, die Diktatur der Workloads, überall greift ein Regime zu, das sich der Zeit zu bemächtigen sucht. Wie viele Credits in wie vielen Semestern, wie viele Absolventen in wie vielen Jahren. Das wird in der internen Währung der Leistungspunkte ebenso verrechnet wie in einer externen, die sich in staatlichen Zuwendungen unter Ziel- und Leistungsvereinbarungen niederschlägt. Tatsächlich zieht sich die staatliche Aufsicht insofern zurück, doch nur, um in Mikrologien von Kontrolltechniken wiederzukehren, die sich lückenlos der Zeit bemächtigen sollen. Überall geht es um eine Finalisierung dieser Zeit, um Techniken, die sie einfassbar, bestimmbar wie begrenzbar machen sollen. Nicht nur wird das Studium in einzelne Lernschritte zerfällt, deren Modularisierung den Verfahren einer strukturierten Programmierung entlehnt wurde, jedes einzelne dieser Module wird mit einer Vergabe von Credit Points abgeschlossen, in denen sich die Abschlussprüfung gleichsam unausgesetzt antizipiert. Sie geht als Prüfung in den Studienprozess selbst ein, um jede Reflexion einem rigiden Regime der Prüfung und Selbstüberprüfung zu unterwerfen. Und hier zeichnet sich ein Konflikt ab, der sich in ökonomischen, ordnungspolitischen oder juristischen Bahnen eben keineswegs erschöpft. Er wird von einem Regime auf die Tagesordnung gesetzt, das angetreten ist, sich der Zeit selbst zu bemächtigen. Dabei handelt es sich keineswegs um einen Vorgang, der auf die Universitäten und Hochschulen beschränkt wäre, und noch weniger geht er von ihnen aus. Die Herrschaft über die Zeit zu beanspruchen, charakterisiert vielmehr alle Ökonomien, die Investitionen an der Differenz des Mehrwerts kalkulieren, den sie eintragen. Der Begriff des Kapitals bezeichnet insofern vor allem ein Regime über die Zeit. Es unterwirft sich Differenzen, die es für sich arbeiten lässt, um sie in ein Mehr des Immergleichen zu transformieren oder zu übersetzen. Es investiert in eine Differenz, die es zugleich zum Schweigen gebracht haben muss, um sie als Linearität einer Akkumulationsgeschichte anhäufen zu können. Das Kapital, und zwar jedes Kapital in jeder Ordnung, die es herstellt, zentriert sich im Phantasma einer Identität, die sich nicht hat und sich deshalb stets bevorsteht, nämlich als Zukunft. Sein Begriff ist eine Identität, die Differenzen nur zur Sprache kommen lässt, indem es diese Differenzen bereits übergriffen hat im Zeichen der Identität. Bereits in der einfachen Formel der Identität, im einfachen A gleich A aber, öffnet sich ein Spalt. In ihm zeigt sich eine Differenz an, die sich dieser Identität nicht nur entzogen hat, sondern jede Identität aus Differenzen und ihrer Wiederholung erst hervorgehen lässt. Tatsächlich handelt es sich bei der Identität niemals um ein einfaches A. Stets ist das A gedoppelt, ist es von einer Differenz gezeichnet, aus deren Spiel die Identität erst entsteht. Das A gleich A markiert eine Verräumlichung und eine Verzeitlichung, indem es über einen Umweg, einen Aufschub oder eine Abweichung auf sich als Identisches erst zurückkommt. Sich selbst gegenüber verspätet, wird die Identität dieser vorgängigen Differenz nicht inne. Und nirgends gewinnt sie Macht über sie. Weder lässt sie sich ökonomisieren, noch lässt sie sich beherrschen oder nutzbar machen. Gleichwohl gibt sie die Identität oder bürgt für sie, indem sie die Identität aus einer Wiederholung der Differenz hervorgehen lässt. Weshalb Heidegger auch von einer Bürgschaft sprechen kann. Und hier zeichnet sich auch der Begriff der Wissenschaft als eines Kapitals ab. Ich zitiere Heidegger aus dem Satz der Identität: Durch diese Bürgschaft sichert sich die Forschung die Möglichkeit ihrer Arbeit. Gleichwohl bringt die Leitvorstellung der Identität des Gegenstandes den Wissenschaften nie einen greifbaren Nutzen. Demnach beruht das Erfolgreiche und Fruchtbare der wissenschaftlichen Erkenntnis überall auf etwas Nutzlosem. Zitat Ende. Aber deshalb lässt sich die Frage nach einem Ort dieser Bürgschaft auch nicht mehr in Oppositionen von Materie und Form, weiblichem und männlichem, Signifikat und Signifikant, nützlichem und Wert beantworten. Ebenso entgeht sie deshalb aber auch Strukturen einer Matrix, einer Alma Mater und ihren Matrizen, die diese Frage in einer familialen Genealogie aufheben oder einsperren wollte. Ort ohne Ort, Wahrheit ohne Wahrheit, entzieht sie sich matrilinearen Linien der Abstammung ebenso wie patrilinearen. Und das stellt natürlich die Frage nach den Zöglingen, die aus dieser Matrix hervorgehen. Jacques Derrida hat den platonischen Begriff einer Chora, die diesen entzogenen Nichtort aller Orte umschrieb, eine eingehende Meditation gewidmet. Und auf sie will ich abschließend verweisen. Denn diese Chora durchquert die Strukturen einer Matrix ebenso wie die Stammbücher der Matrikel. Und sie lässt in der Exmatrikulation dieses Ortes vielleicht etwas lesbar werden, das ihre Bedeutung um eine entscheidende Nuance verschieben könnte. Nicht weniger könnte sich hier nämlich abzeichnen als die Frage, ob diese Exmatrikulation nicht die stumme, die beunruhigende und differenzielle Voraussetzung aller Ordnungen ist, die sich in Matrikeln überhaupt nur strukturieren könnten. Derrida nämlich fragt nach dem, was Platon als drittes Geschlecht einführen muss, um diesen Nichtort einer Chora zu markieren. Und Derrida schreibt, Zitat, dieses Triton Genos, also dieses dritte Geschlecht, ist kein Genos und zuvorderst, weil es ein einzigartiges Individuum ist. Sie gehört nicht dem Geschlecht der Frauen, Genos Gynaikon, an. Chora verzeichnet einen abseits gelegenen Platz, den Zwischenraum, der eine dissymmetrische Beziehung war zu allem, was in ihr, ihr zur Seite oder ihr entgegen ein Paar mit ihr zu bilden scheint. In dem außerpaarlichen Paar können wir diese eigentümliche Mutter, die stattgibt, ohne zu erzeugen, nicht mehr als einen Ursprung ansehen. Vorursprünglich, vor und außerhalb aller Generationen, hat sie nicht einmal mehr den Sinn eines Vergangenen, einer vergangenen Gegenwart, eines vergangenen Geschenks. Vor bedeutet keinerlei zeitliche Vorgängigkeit. Der Bezug der Unabhängigkeit, der Nichtbezug, ist im Hinblick auf das, was sich darin niederlässt, um darin aufgenommen zu werden, mehr dem des Intervalls oder des Zwischenraums ähnlich. Man wird von einer unstillbaren Unruhe sprechen können, die von dieser Chora ausgeht, die einem Intervall, einem Zwischenraum ähnlich ist. Und nicht abwegig wäre die Vermutung, dass die minutiösen Techniken der Kontrolle nur aufgeboten werden, um dieses Intervall beherrschbar zu machen. Die Diktaturen über die Zeit erstrecken sich auch auf die des Wissens. Zumindest bestehen sie in dem alle Mikrologien erfassenden Versuch, sie sich anzueignen. Glücklicherweise wird dieser Versuch erfolglos bleiben. All dem setzt die Chora einen Widerstand entgegen. Er zeichnet sich bereits in den unendlichen Analysen ab, die die Teilung jedes Textes nach sich zieht. Und nicht zuletzt darin dürfte denn auch die enge Beziehung bestehen zwischen dem, was Derrida in der Chora befragte und dem, was er als unbedingte Universität bezeichnete. Keine Matrix, nämlich ohne Differenz, die sich über jede Struktur hinaus geteilt hätte. Und keine Alma Mater, die nicht aus einer bestimmten Exmatrikulation hervorginge. Wobei dieser Begriff aber mittlerweile eine andere, verschobene Bedeutung angenommen hat. Nicht länger bezeichnet er die rohe Maßnahme einer Repression, durch die ausgeschlossen wird, wer sich einem ökonomischen Diktat der Zeit und der Struktur widersetzt. Längst markiert er ein Außerhalb, das dem Innen der Alma Mater nicht einfach nur entgegengesetzt wird, in einem Sinn, von dem der Sinn dieser Universitas selbst zehrt, könnte die Exmatrikulation ebenso von dem sprechen, was Derrida die unbedingte Universität nannte, von einem Widerstand, der ihren eigenen Begriff selbst noch hervorbringt, einem Intervall, das die nutzlose Bürgschaft jedes Wissens ist. Um diesen Widerstand nämlich müsste es gehen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.